Und meistens werde ich die Kommentare von Rashi, von Rabbiner Shlomo Yitzchaki benutzen, der berühmteste Kommentator der Tora, den wir als Schlüssel zum Verständnis der Tora und des Talmuds bezeichnen. Und der vielleicht uns eine etwas andere Perspektive auf die ganze Geschichte und auch die Person noch geben wird. Also, es steht im Wochenabschnitt Bereshit, im allerersten Wochenabschnitt, Ve'yi Lemech Shtem Ushmonim Shana, Umeat Shana Ve'olet Ben. Lemech, das war der Vater von Noach, und er war 182 Jahre alt, als ihm ein Sohn geboren wurde. Ve'kra et Shmo Noach. Und er nannte den Sohn Noach. Übrigens, in der Tora sind die Namen nicht umsonst gegeben. Also das Wort Shem, also der Name im Hebräischen, und das Wort Neshama, also die Seele, haben denselben Wortstamm. Und unsere Weisen sagen, dass der Name einer Person seine Essenz zum Ausdruck bringt, und jeder Name, den die Tora einem gegeben hat oder welches in der Tora vorkommt, das widerspiegelt auf irgendeine Art und Weise die Geschichte von dieser Person, und nicht anders war es auch bei Noach. Also so sagt die Tora, warum wurde Noach als Noach bezeichnet oder genannt, Lemor, weil er sagte, also der Vater, Seh yinachameinu memaseinu, um Yitzvon Yadeinu min Hadama Asher Arda Hashem. Dass dieser Sohn, Noach, er wird uns, also das Wort Noach kommt vom Wort Menucha. Menucha bedeutet Ruhe. Oder, ja, also er wird uns quasi, in Achamenu, wird uns erleichtern, unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände von der Erde, welches Gott verflucht hat. Und Rashi erklärt, was das bedeutet. Wir wissen ja, dass nachdem Adam und Chava aus dem Garten Eden verbannt worden sind, hat Gott sie quasi mit dem Fluch verflucht, dass sie im Schweiß des Angesichts ihre Arbeit verrichten werden. Und bis dahin, bis Noach geboren wurde, hat man alles, also jede Art der Arbeit, mit bloßen Händen gemacht. Und es hat nicht so gut funktioniert. Wir wissen, dass früher gab es die Agrargesellschaft, und sie haben keine Gerätschaften gehabt, um die Erde richtig zu bearbeiten. Und die Aufgabe von Noach war, oder das ist das, was er geschafft hat, war, er hat die Gerätschaften erfunden, die es den Menschen leichter gemacht haben, die Erde zu bearbeiten. Also steht, er hat den Pflug erfunden, er hat die Sichel erfunden, ich glaube auch Axt und einiges andere. Und aus diesem Grund wurde er als Noach bezeichnet, weil er es den Menschen leichter gemacht hat, ihre Arbeit also mit der Erde zu verrichten. Nun, ja, das Problem ist, dass so sind wir die Menschen leider, dass bei jeder neuen Erfindung und ja, und oder wenn wir etwas erreichen, dann steigt es uns zu Kopf und wir werden überheblich. Und nichts anderes ist es in dieser Generation von Noach gewesen. Also es steht, dass Noach hat quasi den Schub für die Erfindung gegeben, und es wurden quasi viele neue Gerätschaften erfunden, die es bis dahin nicht gegeben hat. Aber das Problem war, dass die Menschen, dass jeder das für sich beanspruchen wollte und sein Wissen nicht mit anderen Menschen teilen wollte. Und nun gehen wir zu dem Wochenabschnitt Noach, und zu der Einleitung der Sintflutgeschichte. Und der Wochenabschnitt fängt an mit den Worten Elle, Toldot, Noach. Das sind die Generationen oder die Nachkommen von Noach. Noach ist Tzadik Tamim Hayabe Dorotav. Noach war ein Mensch, ein vollkommener Gerechter in seiner Generation. Et Haolokim Hithalech Noach. Mit Gott wanderte Noach. Und die erste Frage, die man stellen konnte, oder die Rashi quasi, er stellt sie nicht, aber er beantwortet sie. Es steht, das sind die Generationen oder die Nachkommen von Noach. Und dann steht, Noach war ein vollkommener Gerechter in seiner Generation. Also das sind nicht seine Nachkommen. Seine Nachkommen sind seine Kinder eigentlich. Und so sagt Rashi, dass bei einem Gerechten seine wahren Nachkommen sind nicht nur seine Kinder, sondern auch seine Taten, die auch nach seinem Ableben bleiben. Die Frage Nummer zwei, was bedeutet, er war ein Mensch, ein vollkommener Gerechter? Es ist doch klar, dass wir über einen Menschen sprechen. Warum muss die Tora das betonen? Und die Weisen beantworten diese Frage folgendermaßen. Sie sagen immer muss man zuerst ein Mensch sein und erst danach kann man ein Gerechter sein. Also zuerst muss man an der zwischenmenschlichen Beziehung arbeiten, also zu den anderen Menschen. Und erst danach kann man anfangen, ein Gerechter gegenüber Gott zu sein. Und sehr interessant steht, dass Noach war ein vollkommener Gerechter in seiner Generation. Was bedeutet in seiner Generation? Und Rashi sagt, es gibt zwei Arten, diesen Ausdruck zu verstehen. Also manche Weisen, sagt er, kommentieren es folgendermaßen. Sie preisen, also dass dieser Zusatz in seiner Generation kommt, um Noach zu preisen, denn sogar in seiner Generation ist es ihm gelungen, ein vollkommener Gerechter zu sein. Ja, trotz dessen, dass alle anderen quasi vom Weg abgekommen sind und kein rechtschaffendes Leben gelebt haben, ist es ihm gelungen, allein ein Gerechter zu bleiben. Doch Rashi sagt, eine andere Meinung besagt, also es gibt Weisen, die es ganz anders verstehen. Die sagen, dass wenn man Noach relativ zu seiner Generation betrachtet, dann war er ein Gerechter. Aber hätte er in einer anderen Generation gelebt, zum Beispiel, sagt er, in der Generation von Abraham, dann wäre er nichts, wenn man ihn mit Abraham vergleichen würde. Das heißt, dass alle um ihn herum waren so schlecht, dass wenn man in Gesamtheit die Welt betrachtet hat, war er ein Gerechter, gemessen an seiner Umgebung. Aber hätte er in einer anderen Generation gelebt, dann wär er nichts Besonderes gewesen. Und dann steht, mit Gott wanderte Noach. Und Rashi sagt, dass, und das bekräftigt diese zweite Meinung, er sagt, dass über Abraham steht, dass Abraham wanderte vor Gott. Das bedeutet, dass Abraham von sich aus alles getan hat, ja, ohne dass Gott ihm das gesagt hat, Abraham hat selbst zu Gott gefunden, ohne dass Gott sich zu ihm offenbart hat. Er hat ihn zuerst gefunden, erst dann hat Gott mit ihm gesprochen. Wobei Noach war jemand, der ständig quasi von Gott gestärkt werden müsste. Ja, er ist mit Gott gelaufen, das ist Gott war immer eine Stütze für ihn und ohne dem hätte er das nicht geschafft. Nun, dann steht, dass Noach drei Kinder hatte und deren Namen. Und dann fängt an die Tora, den Zerfall der Generation einzuleiten. Es steht, Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elokim vatimale ha'aretz chamas. Und die Erde ist vor Gott quasi von ihrem Weg abgekommen und die Erde füllte sich sich mit Hamas. Also Hamas ist, wird unterschiedlich übersetzt. Manche übersetzen das als Gewalttaten. Manche sagen, dass hier geht es, handelt sich um Stehlen. Also Rashi kommentierte so, Vatishaches, und die Erde ist abgekommen. Was bedeutet Vatishaches? Sagt Rashi Lashon Erva. Hier geht es um den moralischen Zerfall. Das bedeutet, dass Menschen verbotene sexuelle Beziehungen eingegangen sind, Vavodazara, und auch Götzendienst betrieben haben. Und dann steht Vatimaleha Aretz Hamas, und die Erde füllte sich mit dem Stehlen. Hamas, sagt Rashi, Gazel, das ist Stehlen. Also sehen wir, dass es die drei Sünden, Hauptsünden übertreten worden sind. Das ist einmal Götzendienst, Stehlen oder Mord auch. Manche interpretieren das Hamas als Mord, und verbotene sexuelle Beziehungen. Übrigens, im Judentum ist es so, dass wir haben ja 613 Geh- und Verbote im Judentum. Und wenn es um Menschenleben geht, also wenn Menschenleben in Gefahr ist, dann ist es ein Gebot, also nicht nur hat man die Erlaubnis, sondern es ist ein Gebot, alle der 613 Geh- und Verbote zu übertreten, um Menschenleben zu retten. Ja, so zum Beispiel, wenn jemand am Verhungern ist, dann nicht nur darf er muss Schweinefleisch essen. Ja, wenn am Schabbat akute Lebensgefahr besteht, dann muss man Schabbat für sie brechen. Ja, zwei der vier Kinder von uns sind am Schabbat geboren, und an beiden Schabbaten sind wir mit Taxi im Krankenhaus mit meiner Frau gefahren. Ja, es ist, in dem Fall ist es ein Gebot, das zu tun. Aber drei Sünden dürfen nicht mal unter Todeszwang übertreten werden. Und das ist einmal Götzendienst, verbotene sexuelle Beziehungen und Morden. Ja, und das waren die drei Sünden, die damals quasi in der Gesellschaft sehr verbreitet waren. Und dann sprach Gott, und es steht in der Tora, Vayar Elohim, und Gott sah, es haaretz, die Erde, vene nishchesa ki hishchis kol basa es derkoi al haaretz. Und er hat gesehen, dass die Welt abgekommen ist, denn das ganze Fleisch hat quasi, ist von ihrem Weg auf der Erde abgekommen. Und Rashi kommentiert darauf, was bedeutet, dass das ganze Fleisch vom Weg abgekommen ist. Also bedeutet, das sagt er, es waren nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, dass die Tiere verschiedene, ja, Arten von Tieren ja, sich miteinander gekreuzt haben, und dass Menschen haben Tiere geheiratet, beziehungsweise mit ihnen Beziehungen, sind mit ihnen Beziehungen eingegangen und so weiter. Also dass der vollkommene moralische Zerfall der Gesellschaft, und aus diesem Grund sagte Gott, ja, steht Vayomer Elohim le Noach, und Gott sprach zu Noach, Ketz kol basar bo lefanai, dass das Ende von allem Fleisch ist vor mir gekommen, kimale haaretz Hamas, denn die Erde hat sich mit dem Hamas, also mit Stehlen oder Morden, gefüllt, mit Nechem vor ihnen, vechinani maschis es haaretz, und ich werde quasi die Erde jetzt oder die Welt jetzt zerstören. Und dann hat er gesagt, du sollst dir eine Arche bauen, und wie diese Arche auszusehen hat. Also wir sehen einmal, dass es, was die Gründe dafür waren. Also einmal war es der moralische Zerfall, und übrigens Rashi sagt darauf, dass Kolmakom Shatamo Zeznut, dass überall, wo es quasi Perversität zu finden ist Andromosia Baleolam. Es kommt eine Katastrophe in die Welt. Wer reget, Tovim Vereim. Und sie tötet sowohl die Schlechten, aber auch die Guten. Also dann wird nichts mehr unterschieden und dann quasi diese Katastrophe vernichtet alle auf ihren Weg. Und das beantwortet übrigens, also die Kommentare sagen, Kommentatoren auf Rashi sagen, dass hiermit möchte Rashi die Frage, die implizierte Frage beantworten, was ist mit den Kindern oder was ist mit den Menschen, die nicht mitgemacht haben und so weiter, die unschuldig gewesen sind. Er sagt, dass wenn quasi sowas in der Welt verbreitet ist, dann kommt die Katastrophe und dann wird nicht mehr unterschieden zwischen schuldig und nicht schuldig. Und übrigens eins der Beweise, die Rashi bringt wegen den Tieren, dass sie sich auch nicht mit den anderen Arten von Tieren gekreuzt haben. Ja, wenn es später steht, dass Noach soll quasi von jeder Art ein Paar nehmen oder von den Koschentieren sieben Paare nehmen. Ja, da steht immer nach seiner Art, nach, ja, also nach ihrer Art und so weiter. Immer wird es ganz genau wiederholt, nach ihrer Art. Und nachdem die Tiere die Arche verlassen haben, steht es auch und alle sollen sich nach ihrer Art vermehren und so weiter. Und hier sagt Rashi, das ist ganz klar der Hinweis darauf, dass davor sich quasi die Tiere nicht nach ihrer Art vermehrt haben. Und die Tiere, die auf die Arche gekommen sind, das waren nur die Paare nach ihrer Art. Das heißt, diese Paare haben nur sich nach oder mit ihrer Art vermehrt. Genau. Eine andere Erklärung, die man geben kann, warum musste Gott die gesamte, nicht nur die Menschen, ja, die gesündigt haben, sondern auch die Tiere, die eigentlich keinen freien Willen haben, zerstören. Also ich gebe immer folgende Erklärung von mir. Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte immer einen Kindheitstraum gehabt, und zwar ein Aquarium mit Fischen. Und nach der Hochzeit hat mir meine Frau diesen Traum quasi ermöglicht und wir haben ein Aquarium gekauft. Aber als Kind habe ich immer gedacht, dass ja, man kauft sich dieses Aquarium, schmeißt dort die Fische rein und gut ist es. Dann, und sieht schön aus, man kann sie schön beobachten und das war's. Aber als wir dann diesen Aquarium erworben haben, wurde ich des Besseren belehrt. Und zwar ist die Reihenfolge ist so, man kauft sich ein Aquarium, danach muss man Kies kaufen, dieses Kies muss ausgespült werden, mehrmals, damit die Staubpartikel entfernt werden, dann wird dieser Kies ins Aquarium reingefüllt, dann wird Wasser eingegossen, dann müssen spezielle Bakterien gekauft werden und in dieses Wasser reingetan, damit, und ein, zwei Wochen muss man warten, damit sie sich dort vermehren. Dann müssen Pflanzen gekauft werden und dort in diesem Aquarium gepflanzt werden. Und das muss auch noch ein bisschen dauern, bis sie sich dort einleben. Und erst danach, quasi als Kulmination von dem Ganzen, kauft man sich die Fische und erst danach kann man sie in dieses Aquarium lassen, weil sonst würden sie dort einfach nicht überleben. Und genauso hat Gott die Welt erschaffen. Ja, also wenn man sagt, ja, man könnte, Gott kann doch alles, also er könnte doch, hätte auch an einem Tag die ganze Welt erschaffen können. Aber er wollte uns zeigen, erstmal, wie wichtig der Mensch ist. Ja, also am ersten Tag hat er Himmel und Erde voneinander getrennt, am zweiten Tag hat er das gemacht, die Leuchter und so weiter. Jeden Tag hat er irgendwas gemacht, um einen perfekten Lebensraum für den Menschen zu schaffen. Aber ja, als Kulmination vom Ganzen wurde der Mensch erschaffen. Das heißt, die ganze Welt wurde nur für den Menschen erschaffen. Ja, steht auch im Talmud, dass jeder Mensch hat das Recht zu sagen, Bishvili Nivra Olam. Für mich allein wurde die Welt erschaffen, denn nur für einen Menschen hat Gott die ganze Welt erschaffen. Ja, und daraus übrigens leitet der Talmud diesen berühmten Spruch, den wir alle kennen aus Schindlers Liste, dass wenn man einen Menschen tötet, dann tötet man die ganze Welt, ja, nur für einen Menschen wurde die gesamte Welt erschaffen. Ja, so genauso mit dem Aquarium. Ja, so ich brauche kein Kies, ich brauche keine Bakterien, keine Pflanzen und so weiter. Das Einzige, was ich gebraucht habe, waren die Fische. Aber für sie musste ich nach und nach diesen Lebensraum aufbauen, um dann diese Fische genießen zu können. Genauso hat Gott nach und nach für uns einen perfekten Lebensraum erschaffen. Aber wenn der Mensch sich nicht lohnt, ja, genauso wenn ich die Fische nicht mehr haben möchte, dann geht das ganze Aquarium weg. Genauso, wenn der Mensch sich nicht lohnt, wenn der Mensch seine Aufgabe, warum Gott ihn in diese Welt geschickt hat, nicht gerecht wird, dann hat die Welt, die gesamte Welt ihren Zweck nicht erfüllt und man braucht sie nicht mehr. Aus diesem Grund wurden auch die Tiere und die Pflanzen und alles zerstört, weil das alles wurde nur für den Menschen erschaffen. Und wenn der Mensch nicht mehr da ist und seinen Zweck nicht erfüllt, dann hat auch alles andere am Wert verloren. Übrigens, am Ende des Wochenabschnittes sehen wir eine sehr ähnliche Geschichte. Und dort geht es, ist auch eine sehr berühmte Geschichte, dort geht es um den Turm von Babel. Ja, wir kennen alle diese Geschichte, wo Menschen Gott trotzen wollten und sie wollten einen Turm bis zum Himmel bauen. Und die Vorgeschichte davon ist übrigens sehr ähnlich, weil es steht, dass das war das erste Mal, dass die Menschen es gelernt haben, Ziegelsteine herzustellen. Ja, davor konnten sie keine mehrstöckige Häuser bauen, aber jetzt haben sie es gelernt. Und das Erste, was passiert, ja, schon wieder wird der Mensch übermutig, schon wieder setzt er seine Errungenschaften für Falsches ein. Und was macht er? Er rebelliert gegen Gott. Aber interessanterweise, in der ersten Geschichte von der Sintflut löscht Gott fast vollkommen die gesamte Menschheit aus. Wobei in der zweiten Geschichte, wo sie gegen Gott rebelliert haben, hat Gott sie einfach nur in unterschiedliche Völker getrennt. Aber wenn man sich das nachdenkt, also überlegt, was ist schlimmer? Also in der ersten Geschichte haben die Menschen gegenseitig gesündigt, ja, mit verbotenen Beziehungen, mit Stehlen, mit Morden und so weiter. In der zweiten Geschichte haben sie gegen den Allmächtigen selbst rebelliert. Und in der ersten Geschichte wurden sie härter bestraft als in der zweiten. Woran könnte das liegen? Übrigens, wenn irgendwas nicht klar ist oder wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr euch immer melden und antworten. Fragen oder Antworten geben, wenn ich was frage. Weil so ist es einfacher für mich zu sehen, dass alle mit mir auf einer Welle sind. Ja, also unsere Weisen sagen, dass Gott, also man kann das so erklären. Also was ist das Schlimmste für einen Elternteil? Also ja, wir sind Gott sei Dank mit 4 Kindern gesegnet. Und ich sage immer, dass die beste Weise, die menschliche Psychologie zu lernen, ist von den Kindern. Weil eigentlich bleibt alles genauso, wenn die Menschen erwachsen werden. Nur bei den Kindern ist es alles sehr offen. Und bei Erwachsenen schaffen das irgendwie zu vertuschen. Aber die kleinen Autos werden zu großen Autos und die kleinen Streitigkeiten werden zu großen Streitigkeiten. Aber eigentlich bleibt alles gleich. Und als Elternteil ist es für einen sehr schlimm natürlich, wenn die Kinder gegen dich rebellieren. Aber am schlimmsten ist es, wenn sie sich gegenseitig bekämpfen. Ja, also irgendwie auch im Unterbewusstsein, ja, sagt sich jedes Elternteil, dass wenn ich nicht mehr bin, Zumindest können sie sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig helfen. Ja, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn sie gegen mich rebellieren. Solange sie noch einander haben und sich gegenseitig helfen. Aber wenn die Kinder anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, ist es am schlimmsten. Und genauso ist es auch bei Gott. Wir sind alle seine Kinder und Gott ist bereit, auf eigene Ehre zu verzichten, sagen unsere Weisen, aber ist nicht bereit zuzusehen, wie wir uns gegenseitig, also seine Kinder, bekämpfen. Und aus diesem Grund, in der zweiten Geschichte, wo es eine Rebellion gegen Gott war, hat er einfach nur die Menschen getrennt. Und es gab keine richtige Strafe in dem Sinne, weil er bereit war, auf seine eigene Ehre zu verzichten. Aber in der Sintflutgeschichte, sehen wir, dass Gott zu den drastischsten Maßnahmen oder der höchsten Strafe gekommen ist und hat quasi gesehen, dass die Erde so keinen Sinn macht und hat angefangen, die Erde wieder von neu zu machen. Genau. So. Jetzt. Die Arche wurde 120 Jahre lang gebaut von Noah. Und die Frage ist, wieso? Also erstens, wenn Gott alle anderen bestrafen möchte, dann kann er sie auf einmal bestrafen. Ja, also diese ganze Flutperiode hat ein Jahr gedauert, auch auf dem Wasser. Also die Frage ist, warum hat er das nicht auf einmal alle beseitigt und einfach nur Noach gelassen? Also Gott hat viele Möglichkeiten, wie er jemanden bestrafen kann. Nummer zwei, wieso musste Noach 120 Jahre lang selbst diese Arche bauen? Warum konnte Gott nicht irgendein Raumschiff für ihn erschaffen, der ihn von dort rausholt und dann wieder zurückbringt? Ja, was könnte die Logik davon sein? Hat jemand vielleicht Ideen?
Er hatte sicherlich auch Gelegenheit, dann mit seinen Nachbarn darüber zu reden, warum er das baut.
Perfekt.
Schätze ich mal. Die werden ihn wohl gefragt haben, was er da tut.
Perfekt. Genau das sagt Rashi. Das heißt, Gott wollte quasi eine Möglichkeit für die Menschen lassen, zurückzukehren, ja, und wieder gut zu werden. Und er hat Noach beauftragt, so sagt auch Rashi, dass er 120 Jahre lang an dieser Arche baut, damit alle sehen. Ich meine, die Arche war riesig, sie war von überall zu sehen. Und alle sind zu Noach war auch ein berühmter Mann. Wir haben gesehen, dass er Erfindungen gemacht hat. Also alle kannten ihn. Und die sind alle zu ihm gekommen, haben gefragt, was machst du da? Er sagt, ja, Gott ist mir erschienen und hat gesagt, dass es so nicht weitergeht. Und er hat mich beauftragt, diese Arche zu bauen, denn bald wird es eine Sintflut geben, wenn wir uns nicht verändern. Das war der Grund dafür. Und wir sehen, dass innerhalb von diesen 120 Jahren gab es niemanden, der seinen Weg quasi zum Guten verändert hat. Und wir sehen aber auch, das heißt, es ist schlimm, dass die Menschen so waren, aber unsere Weisen sagen, dass es auch zum Teil die Schuld von Noach gewesen ist, weil er hat sich nicht genug für die Menschen eingesetzt. Er war nicht genug für sie da und unsere Weisen bezeichnen Noach mit dem Namen Zadik, also Gerechter in Pelz. In einem Pelzmantel. Ja, das heißt, ich bin gut, ja, solange es mir warm ist, aber ich bin nicht bereit, es mit den anderen zu teilen. Und hier machen Sie den Vergleich zu Abraham. Denn Abraham steht, er hatte ein Zelt mit 4 Eingängen. Er hat sich um alle gekümmert. Er ist zu Menschen rausgegangen. Er hat sie eingeladen zum Essen. Und dann hat er ihnen, er hat mit ihnen Freundschaften geschlossen. Und dann hat er ihnen über Gott erzählt. Und so hat er sie Gott näher gebracht. Ja, über Abraham und seine Frau Sarah steht, Nefesh Asher Asu Becharan. Sie haben die Seelen, die sie in Haran erschaffen haben. Also sie haben keine eigenen Kinder gehabt, bis jetzt fragt, also welche Seelen haben sie erschaffen? Es waren alles die Menschen, die sie vom Götzendienst abgewendet haben und zwar uns zum Glauben an einen Gott gebracht haben. Hingegen sehen wir, dass Noach nicht geschafft hat, einen einzigen Menschen von seiner Idee zu überzeugen. Und dafür kann es nur 2 Gründe geben. Also entweder waren ihm die anderen egal oder er hat selbst nicht so fest daran geglaubt. Und dort, wo es darum geht, dass Noach und seine Familie auf die Arche gekommen sind, als es schon angefangen hat zu regnen, der Rashi kommentiert, dass Noach ist, er kommentiert da so, auch Noach hat geglaubt und hat nicht geglaubt. Und er ist erst auf die Arche gegangen, bis das Wasser ihm bis zur Nase stand, das, wo es kein Zurück mehr gab. Ja, also er war auch sehr unentschlossen und aus diesem Grund hat er es nicht geschafft, die anderen von seiner Idee zu überzeugen. Und übrigens ist es sehr interessant, dass wir sehen, dass in diesem Wochenabschnitt quasi Noach mit der Zeit degradiert wird. Am Anfang steht, dass er ein vollkommener Gerechter gewesen ist. Doch am Ende, nach der Sintflut, steht, dass Noach ist rausgegangen auf die Erde von der Arche. Das Erste, was er gemacht hat, er hat Opfer gebracht, Dankensopfer, dass er und seine Familie gerettet worden sind. Und danach hat er einen Weinberg gepflanzt. Und dort steht, und Noach Ish Hadama, also ein Mann der Erde. Das, früher war er ein Ish Tzadik, ein Mann, ein Gerechter. Und jetzt ist er zum Mann der Erde geworden. Wieso? Was hat er gemacht? Warum hat er gerade einen Weinberg gepflanzt? Weil er wollte sich betrinken. Als er die gesamte Zerstörung gesehen hat, dass es keine Menschen mehr gibt, nachdem er von der Arche rausgekommen ist, es ist natürlich ist auch verständlich, ist er vollkommen depressiv geworden und das Erste, was er machen wollte, war, sich zu betrinken. Und die Tora tadelt ihn dafür, weil er hätte, jetzt lag es auf ihm, die gesamte Zivilisation wieder, die gesamte Menschheit aufzubauen. Und stattdessen hat er sich mit einer Flasche verkrochen. Und ein Midrash, also eine homiletische Erklärung, sagt, dass nachdem Noach diese ganze Zerstörung gesehen hat, hat er zu Gott aufgeschrien, hat gesagt, du nennst dich barmherzig, du nennst dich geduldig. Ja, so er hat Gott vorgeworfen, dass jetzt plötzlich fast die gesamte Menschheit ausgelöscht ist. Und die Antwort, die Gott ihm gegeben hat, war, jetzt sagst du das, jetzt kommst du zu mir. Wo bist du bis jetzt gewesen? Ja, 120 Jahre lang hast du die Arche gebaut, du hast niemanden überzeugt, dass er mit dir auf die Arche gehen soll. Du hast kein einziges Mal zu mir gebetet, dass ich die Welt nicht zerstören soll. Ja, du bist der gerechte Degeneration. Es lag an dir, das zu verhindern. Und erst jetzt kommst du zu mir. Hingegen, ja, wenn wir den Vergleich nochmal zu Abraham machen, was passierte, als Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte? Was hat Abraham gemacht? Er hat zu Gott gebetet. Ja, obwohl diese 2 Städte ja bis heute, ja, wenn irgendwas, wenn wir irgendwie oder irgendein Ort als moralisch zerfallen bezeichnen wollen, bezeichnen wir immer als Sodom und Gomorra. Ja? Also das ist schon sehr bezeichnend, was dort in diesen Städten gelaufen ist. Aber trotzdem, Avram hat sich für jeden einzelnen Menschen eingesetzt und hat gesagt, Gott, was passiert, wenn ich 50 Gerechte dort finde in diesen Städten? Wirst du dann sie nicht zerstören? Gott hat gesagt, nein. Er hat sie nicht gefunden, hat er angefangen zu verhandeln. 40, 30, 25 und so weiter. Und leider gab es nicht mal 10 und die Städte wurden am Ende zerstört. Aber wir sehen, dass Avram hat sich für jeden einzelnen Menschen eingesetzt. Und das ist der Kontrast zwischen Avram und Noach. Bei Noach war es nicht der Fall. Und übrigens genau dasselbe sehen wir bei Moshe, bei Moses, ja, nach der Sünde mit dem goldenen Kalb. Was hat Gott zu Moshe gesagt? Er hat gesagt, ich möchte jetzt das ganze Volk auslöschen und aus dir mache ich ein neues Volk. Ja, so ziemlich dieselbe Geschichte wie mit Noah. Was hat Moshe geantwortet? Wenn du sie auslöscht, dann möchte ich auch, dass du meinen Namen aus deinem Buch löscht. Und wir haben gesehen, das hat funktioniert. Ja, Gott hat das jüdische Volk nicht ausgelöscht, nur weil Moshe sich vor ihnen gestellt hat und hat sich für sie eingesetzt. Hingegen Noach ist passiv geblieben und als er aufgewacht hat, war es schon zu spät. Und übrigens, warum hat die gesamte Flutzeit ein ganzes Jahr gedauert? Hätte ja auch nur ein paar Tage dauern können. Irgendwelche Ideen? Keiner?
Doch, ich vermute, dass das die Ernteperioden waren, alle vier. Könnte das möglich sein?
Die Ernteperiode?
Ja, die vier. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn die Saat ausgebracht wird und geerntet wird.
Also erstens steht, dass die gesamte Natur hat sich nach der Sintflut verändert. Also auch die Jahreszeiten und so weiter. Danach war alles anders. Übrigens, vor der Sintflutgeschichte war es uns verboten, Fleisch zu essen. Erst danach hat man uns das erlaubt. Und einer der Gründe dafür war, weil vor der Sintflut haben die Menschen angefangen, Tiere zu heiraten. Das heißt, sie als gleichwertig anzusehen. Aber wir haben gesagt, dass Gott hat die Tiere für Menschen erschaffen. Wir sind nicht gleichwertig. Und quasi um dieses Zeichen zu setzen, hat man gesagt, ab jetzt an sollte er Fleisch essen, um zu zeigen, dass die Tiere den Menschen unterworfen sind. Aber in einer idealen Welt sollten wir eigentlich alle Vegetarier sein, so wie es davor gewesen ist. Ja, aber auch die gesamte Natur hat sich verändert. Danach steht, also muss, denke ich nicht, dass es daran liegt. Wann könnte das liegen? Warum musste Noach ein ganzes Jahr auf der Arche verbringen? Und ein Hinweis, es hat was damit zu tun, dass es bei ihm diesen Klick gemacht hat, dass davor waren ihm alle egal und danach hat er zu Gott aufgeschrien.
Vielleicht gab es auch eine neue Generation von Tieren, also dass sie alle Nachkommen hatten auf dem Schiff?
Mm-mm. Es war verboten, auf dem Schiff sich zu paaren, damit eben, also aus zwei Gründen. Erstmal wegen,
nicht zu viel werden.
Wegen Platzmangel, ja. Aber zweitens, es war verboten, sich zu paaren, weil es quasi auch eine Trauerzeit gewesen ist, weil alle anderen in dieser Zeit umgekommen sind. Erst danach, nachdem sie rausgekommen sind, da hat Gott gesagt, ihr sollt euch vermehren.
Ah, okay.
Gut, also, was war die einzige Aufgabe von Noach auf dem Schiff?
für Recht und Ordnung zu sorgen, dass sich die Tiere nicht paaren und dass die in Frieden miteinander leben. Das ist mir sowieso unbegreiflich, wie viele Tiere in einer relativ kleinen Arche leben und überleben und sich dann friedlich verhalten. Ich weiß es nicht.
Ja, seine einzige Aufgabe war, sich um die Tiere zu sorgen. Und zwar 24 Stunden am Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und es steht, also die Arche hatte drei Stockwerke gehabt. Unten waren die Abfälle, im mittleren Stockwerk waren die Tiere und oben haben die Menschen gelebt. Und von morgens bis tief in die Nacht hat Noach und seine Familie sich nur um die Tiere gesorgt, weil jeder hat eine andere Fütterungszeit gehabt und jeder hatte seine eigene Diät gehabt und die sind einfach nur die ganze Zeit gerannt, um sich um sie zu sorgen. Und stellt das einmal, hat er dem Löwen zu spät sein Essen gebracht. Was hat der Löwe gemacht? Hat ihn gebissen. Das heißt, es war eine sehr undankbare Aufgabe, aber die musste er leisten. Und es steht, dass nachdem Noach die Arche verlassen hat, also Rashi schreibt es auch, dass er wörtlich Blut gespuckt hat, weil er hatte keinen Moment Ruhe gehabt, das gesamte Jahr, weil er sich nur um die Tiere gekümmert hat. Warum musste er so lange dauern? Warum musste er sich um die Tiere kümmern? Ja, Gott hätte auch ein Wunder machen können. Also im Judentum, also wir haben ja gesagt, dass das vieles im Namen steckt von Menschen, aber auch die Worte auf Hebräisch, die quasi, wenn man sie auseinander nimmt, sie geben ihren Sinn wieder. Also das Wort Ahava, Liebe auf Hebräisch, kommt vom Wort Hev. Hev bedeutet geben. Und unsere Weisen sagen, dass man liebt die, denen man gibt. Und der größte Beweis dafür ist, wer liebt wem mehr? Die Eltern, die Kinder oder Kinder, die Eltern? Ich denke, wir sind uns einig, dass die Eltern die Kinder viel mehr lieben als umgekehrt. Und der Grund dafür ist, weil die Eltern natürlich viel mehr den Kindern geben, als Kinder den Eltern. Und die Weisen sagen, dass je mehr du einer Person gibst, umso mehr lernst du sie zu lieben. Wieso? Es ist sehr logisch, weil je mehr du auch in ein Projekt oder in irgendwas investierst, umso mehr siehst du dich dort, dich selbst. Und wir sind alle Egoisten, wir lieben alle uns selbst. Und umso mehr lieben wir diesen Menschen, den wir investiert haben, oder dieses Projekt oder was auch immer. Also je mehr man gibt von sich, umso mehr liebt man dem Gegenüber. Und ein Jahr musste sich Noach darum kümmern, um die ganzen Tiere und um seine Mitmenschen, um zu lernen, andere zu lieben, ihnen zu geben. Ja, und zu sehen, um zu, quasi zu verinnerlichen, dass die Menschen sind für die Tiere und für die Natur verantwortlich. Dass sie sind nicht nur zum Ausnutzen da. Ja, die Tiere sind uns unterworfen, das haben wir gesagt, die wurden nur für den Menschen erschaffen, aber wir alle tragen eine Verantwortung. Und Noach war der die neue Welt aufbauen musste, und es konnte nur jemand, der sich dieser Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist. Und das musste er innerhalb von diesem einem Jahr lernen. Und zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte über Regenbogen. Ja, also Regenbogen wurde ja dann, nachdem Noach die Arche verlassen hat, hat Gott versprochen, dass es keine zweite Sintflut geben wird. Und dann steht es, als Zeichen dafür gebe ich euch diesen Regenbogen für die weiteren Generationen. Und es ist sehr interessant, dass im Judentum, also Regenbogen ist nicht unbedingt etwas Gutes. Denn wir sagen, dass es gibt übrigens auch im Judentum ein Verbot, einen Regenbogen anzustarren oder zu, ja, so darüber zu artikulieren, wie schön der ist und mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Denn eigentlich, was ist der Sinn vom Regenbogen? Uns an die Geschichte von Sintflut und an dieses Versprechen von Hashem zu erinnern. Unsere Weisen sagen, dass jedes Mal, wenn ein Regenbogen kommt, ist es ein Zeichen dafür, dass eigentlich, ja, das sagt Gott, hätte ich den Grund, die Erde wieder zu zerstören, aber ich habe es versprochen, dass ich das nicht mehr tun werde. Und das Zeichen dafür ist der Regenbogen. Also der Regenbogen ist dafür da, um uns quasi zu besinnen, um uns an diese Geschichte zu erinnern und damit wir über unser Verhalten nachdenken und zum Guten kommen. Aus diesem Grund, also es gibt einen Segensspruch, einen speziellen Segensspruch im Judentum, denn wir sagen, dass wenn wir einen Regenbogen sehen, aber zu lange ihn bewundern, anstarren, darüber sich austauschen und so weiter, das darf man nicht. Weil eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass wir es eigentlich schlechter verdient hätten, als wir es haben. Und als Symbol, also es gibt viele Interpretationen, was das bedeutet. Also im Bogen, also früher, ja, wenn zum Beispiel zwei Völker sich bekämpft haben und dann Frieden geschlossen haben, was haben sie gemacht? Sie haben quasi ihre Waffe dem anderen gegeben und zwar umgedreht. Ja, und der Regenbogen ist quasi ein umgedrehter Bogen, der nach oben zeigt und nicht nach unten. Das bedeutet, dass Gott quasi gegen uns keinen Krieg mehr führen möchte. Das ist das Zeichen. Aber was viel wichtiger ist, dass ein Regenbogen, ja, wofür auch heute steht, das ist ein Zeichen der Diversität. Und ja, die ganze Schönheit von einem Regenbogen ist das Zusammenspiel der verschiedenen Farben, dass die eine Farbe langsam in die andere Farbe rübergeht und wie sich diese unterschiedliche Farben ergänzen und diese schöne Farbenspiegel darstellen. Das bedeutet, dass wir Menschen es lernen müssen, uns gegenseitig zu ergänzen, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern es zu lernen, dass unsere Unterschiede, das ist nicht was Schlechtes, sondern gerade unsere Unterschiede und Vielseitigkeit ist das ja wie in einem Chor zum Beispiel oder in einem ja, in einer Philharmonie, wenn man geht, jeder spielt was anderes, ein anderes Instrument, eine andere Melodie, aber das alles zusammen, wenn man das richtig macht und zu der richtigen Zeit und mit dem richtigen Dirigenten, das alles resultiert in eine wunderschöne Musik miteinander. Ja, das heißt, wenn jeder Einzelne spielt, dann klingt das vielleicht nach irgendwas, aber wenn so ein Bong kommt, dann ist es keine Musik. Aber wenn es innerhalb der gesamten Gruppe ist, dann erzielt es einen schönen Effekt. Und genauso sind wir Menschen. Ja, das zeigt übrigens ein Regenbogen. Das sind zwei Elemente, die eigentlich miteinander, ja, die eigentlich gegensätzlich sind. Das ist Wasser und Feuer, die zusammenkommen, die in so einen schönen Regenbogen resultieren. Und das zeigt, dass auch wir Menschen, ja, dass die Gegensätze müssen oder dürfen nicht dafür da sein, um sich gegenseitig zu bekämpfen, sondern umgekehrt, um sich zu ergänzen, damit wir von uns gegenseitig lernen. Und nur so können wir eine schöne und bunte Welt zusammen erschaffen. Vielen Dank. Das war's von mir. Jetzt stelle ich gern für eure Fragen zur Verfügung. Wenn keine Fragen kommen, dann sage ich immer, entweder war alles so gut verständlich, dass es keine Fragen gibt, oder es hat niemand irgendwas verstanden, sodass dass es nicht mal Fragen dazu gibt.
Ich hätte eine Frage, wenn ich fragen darf.
Ja, gerne.
Und zwar würde mich sehr interessieren, woher die jüdische Exegese herausliest, dass Noah 120 Jahre lang diesen an der Eiche gebaut hat. Also ich finde die Erklärung ganz faszinierend und überzeugend, aber ich finde es in meinem biblischen Text nicht und würde es aber gerne irgendwie dann auch darauf verweisen wollen.
Moment, ich gucke. Ja. Also 120, bei uns im Judentum sagt man immer bis 120. Und Moses hat genau 120 Jahre lang gelebt. Und das ist quasi eine Lebensspanne, eine ideale Lebensspanne im Judentum. Und quasi Gott hat es extra so gemacht, damit es eine ganze Lebensspanne, quasi Zeit gibt, sodass die Menschen zurückkehren können. Sodass in dieser Zeit auch neue Menschen geboren werden und eine Generation heranwächst, die Noach quasi und die Arche kannten. Und ja, wenn jemand quasi schon sehr lange in seiner Sünde lebt, ist es sehr schwer, dann zurückzukommen oder damit aufzuhören. Aber es sollte quasi eine neue Generation entstehen, die eine ganze Lebensspanne quasi lebt und Zeit hat, zurückzukommen. Ich glaube, davon kommt die 120.
Okay, danke, finde ich gut, super Erklärung, passt.
Danke.
Und vielen Dank für den tollen Vortrag, ganz spannend und faszinierend.
Ja, sehr gern. Tut mir leid für dieses Format, ist auch für mich ungewöhnlich. Es ist immer sehr schwer, also wenn man live einen Vortrag gibt, dann kann man so viel interaktiver machen und dann kann man auch viel besseren Augenkontakt halten und quasi schauen, inwieweit dir die Menschen folgen und mit dir sind. So ist es ein bisschen schwieriger. Also ich hoffe, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, irgendwann mal live uns zu treffen.
Das Problem ist, dass die Teilnehmer hier vor Ort leider sich nicht einschalten können, weil das Mikrofon mit dem alten Computer, der die Übertragung macht, nicht zusammenarbeitet. Das heißt also, die hier in der ehemaligen Synagoge sitzen, die können mit Ihnen nicht Kontakt aufnehmen.
Okay. Sie können mir auch die Fragen im Chat schreiben.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, können Sie mich verstehen?
Ja.
Hatten Sie ja gesagt, dass Noah es nicht gelungen sei, auch nur irgendeinen Mitstreiter zu finden in diesen 120 Jahren, obwohl er ja nun so viel Zeit bekommen hatte, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber was mir an Argumentation vielleicht fehlt, wenn die Menschheit wirklich so schlecht drauf war, wie es ja geschildert wird, weshalb sie ja auch vernichtet werden sollte, könnte es ja auch daran liegen, dass er, sag mal, den Mund fusselig geredet hat, aber die Leute in ihrem Denken überhaupt nicht bereit waren, darauf einzugehen. Das Argument finde ich auch nochmal bedenkenswert.
Ja, mit Sicherheit war es auch der Fall. Also steht ja auch, dass wenn die Leute zu ihm gekommen sind, dann hat er ihnen alles erklärt und dann haben sie sich über ihn lustig gemacht und sind weitergegangen. Das heißt, da hat er alles richtig gemacht und da stimmt, dass die Menschen so schlecht waren. Aber trotzdem, wenn es dir an den Menschen was liegt, wofür er kritisiert wird, dass er von sich aus niemals zu den Menschen gegangen ist, dass er nicht nach einem möglichen Weg gefunden hat, um sie doch in die Arche reinzuholen, da war er zu passiv gewesen. Und deswegen habe ich auch diese Gegenüberstellung mit Abraham gemacht. Dass Abraham, er hat einfach nur in der Wüste sein Zelt gehabt, mit vier Eingängen in alle vier Himmelsrichtungen. Und dann hat er Ausschau gehalten. Und wenn er gesehen hat, dass jemand vorbeigekommen ist, Dann ist er zu ihnen hingerannt, ja, wie mit der Geschichte mit den drei Beduinen, die sich dann als Engel herausgestellt haben. Er ist auf sie hinzugegangen, er hat sie eingeladen, er hat ihm vom Besten, was er hatte, zum Essen, zum Trinken gegeben. Und erst danach hat er angefangen, über Gott und die Welt zu reden. Und wer geblieben ist, ist geblieben, wer weitergehen wollte, ist weitergegangen. Aber er hat diese Anstrengung unternommen, bei Noach war es leider nicht der Fall.
Ja, ich muss erstmal die Mikrofone einschalten. Ja, danke schön. Also diesen Vergleich, den fand ich auch sehr interessant. Also das ist sozusagen die Eigeninitiative, die eben fehlt. Ne?
So, genau.
Dass er nur quasi darauf gewartet hat, dass ihn da jemand fragt, dass man, was ist da eigentlich? Ne? Aber nicht selber auf die Leute zugegangen ist.
Genau.
Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Kann ich mich meiner Vorfragenden anschließen? War sehr schön. Ich bin leider nicht an der Kamera, es gibt eine Sonne in meinem Hintergrund, ich bin leider nur sehr nebelig zu erkennen.
Okay. Sehr gerne.
Möchte jemand von Ihnen was fragen?
Ja,
hier im Raum?
Kriegen wir das da hin? Ich komme nicht näher, wir müssen hier hinkommen. Das geht nicht weiter.
Ach so.
Ja, hallo.
Hallo.
Sie können mich verstehen, ja?
Ja.
Ich war erstaunt so bei Ihren Auslegungen. Sie sind ja sozusagen ein klassischer konservativer Rabbiner, wenn ich das recht sehe. Mich hat gewundert, dass Sie das Problem der Theodizee nicht angesprochen haben. Das ist ja ein altbekanntes Problem. Wie rechtfertigt Gott jetzt in Anführungsstrichen das Böse in der Welt? Oder ist die Welt böse? Ist sie nicht böse? Wie rechtfertigt Gott das? Und für den, sagen wir mal, modernen Menschen ist es ja schwer nachvollziehbar, dass Gott auch noch in der katholischen Lehre durch die Erbsünde sozusagen auch die späteren Generationen einfach immer noch bestraft, ist ja schwer nachvollziehbar. Und ich würde mal sagen, unter den berühmten Juden ist ja also Sigmund Freud ein sehr berühmter, sozusagen kompromissloser, der sich keine Illusionen über die Menschen, die Menschheit, über Sünde und so etwas macht, über das Böse und das Gute. Und wenn wir, sagen wir mal, heute Verirrungen des menschlichen Verhaltens erleben, wundert uns ja fast gar nichts mehr, was es da alles gibt. Da kann man das statistisch betrachten. Etwas kommt selten vor, dass also vielleicht ein 80-jähriger Vater eine Tochter missbraucht oder zur Verfügung stellt und Fotografien macht. Das können wir uns, jetzt sage ich mal, ich als normaler Mensch, in Anführungsstrichen, kann man das schlecht vorstellen. Also da ist Freud illusionslos. Und ich würde sagen, in diesem Ich und Du ist ja, das kommt ja sehr häufig vor, dass er das, oder ist es kommt ja häufiger vor, dass Juden Ärzte sind, Psychoanalytiker und sozusagen die Auseinandersetzung zwischen dem Ich und Du, zwischen dem Egoismus des Einzelnen und dem, was man anderen gibt, das war ja bei Ihnen auch motivisch angedeutet. Und insofern ist es kein Widerspruch, dass also viele Analytiker, etwa Fromm, dieses Motiv des Habens und Seins einführen und weniger auf das einzelne Wort so zurückgehen. Das hat ja Heidegger vor allen Dingen gemacht, also auf den Ursprung eines Wortes gemacht. Und Heidegger ist ja sicherlich ein eher problematischer Philosoph gewesen, der ja mit den Nationalsozialisten angebandelt hat. Aber jetzt will ich nicht zu ausführlich werden. Ich habe so einige Motive angedeutet.
Gut, danke. Also ich habe jetzt keine Frage herausgehört.
Wie rechtfertigt Gott das Böse in der Welt? Und die Frage war von Philosophen, er kann es nicht oder er will es nicht. Er kann die Welt nicht gut machen oder er will es nicht. Wie rechtfertigt er das Böse in der Welt? Wie rechtfertigt Gott das?
Erstens, Gott muss sich von niemandem rechtfertigen. Also wir glauben an einen allmächtigen Gott, der alles kann. Also wenn er will, dann kann er das machen. Aber er hat die Welt so erschaffen, dass der Mensch einen freien Willen besitzt. Und ohne Böses gibt es auch kein Gutes. Also um quasi... Um Lohn zu bekommen, muss man ein Gegengewicht geben, Lohn und Bestrafung. Das heißt, es muss auch Gutes und Böses geben. Aber rechtfertigen muss sich Gott nicht, deswegen.
Ja, das kann man so sehen, aber will er es nicht? Will er, dass wir einen freien Willen haben, würden Sie sagen, ja.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie kommt ein freier Wille zustande?
Indem Sie die Möglichkeit haben, zwischen Gut und Böse zu wählen.
Und das setzt wieder voraus, dass wir diesen Unterschied kennen zwischen Gut und Böse.
Das stimmt.
Ja.
Er stellt in der Tora, ich platziere heute vor dir Gut und Böse, Leben und Tod. Und steht, wähle das Leben. So steht es.
Aber dann dürfte es ja eigentlich gar keine Rechtfertigung dafür geben, die Welt oder die Menschen auszulöschen, wenn man das Böse braucht als Gegenüber.
Ich habe die Frage nicht verstanden. Also da steht ja, ich meine, dass das Böse bestraft wird, wenn man das Böse wählt. Also wenn der Mensch was Böses wählt, dann wird er bestraft. Also es ist, man braucht keine Rechtfertigung, es ist eine Konsequenz.
Ja, aber wenn zu Noahs Zeit Gott die Welt auslöschen will, außer Noah und allem, was auf der Arche ist, dann heißt das ja, er löscht das Böse aus, in der Hoffnung, dass es hinterher kein Böses mehr gibt. Weil wenn es hinterher kein Böses mehr gibt, dann gibt es auch nicht diese Gegenüberstellung von Gut und Böse.
Ja.
Dann hat man, das ist die Frage der Theodizee, so habe ich das vorhin verstanden, was der Vorredner gefragt hatte. Braucht man nicht das Böse? Und was rechtfertigt dann eben das Auslöschen dessen, was Noah da auf der Welt vorgefunden hat?
Also das Problem war ja, dass es so viel Böses gab, dass es das Gute vollkommen überwogen hat. Und deswegen musste das Böse ausgelöscht werden, um wieder dieses Gleichgewicht zu schaffen. Und wir haben gesehen, dass das selbst nach der Sintflut hat es trotzdem Böses gegeben. Ja, also erstmal, Noach hat sich, wir haben darüber gesprochen, Noach hat sich betrunken. Was ist danach passiert? Danach steht, dass sein Sohn, Cham, hat seine Nacktheit gesehen Und später steht, als Noach quasi realisiert hat, was sein Sohn Ham ihn angetan hat, hat er ihn verflucht. Und darauf kommentiert Rashi wieder, er bringt eine Stelle aus dem Talmud. Was bedeutet, er hat realisiert, was er ihm angetan hat? Wenn er nur seine Nacktheit gesehen hat, wie kann er das realisieren, was ihm angetan worden ist, wenn er wieder aufgewacht ist? Das muss einem, ja, bei einem ein bisschen klingeln. Man sagt Rashi, da ist was vollkommen anderes gegangen. Also die Tora, das ist ein Euphemismus von der Tora. Also es gibt zwei Meinungen im Talmud, was der Ham, also der Sohn von Noach, ihm wirklich angetan hat. Die eine sagt, er hat ihn kastriert. Der andere sagt, er hat ihn vergewaltigt. Wieso hat er ihn kastriert? Weil er hat gesehen, dass er noch zwei Brüder hat. Das heißt, die Welt sollte in drei geteilt werden. Aber Gott hat gesagt, ihr sollt euch vermehren. Das heißt, es kann sein, dass mein Vater noch mehr Kinder zeugt. Das heißt, wir werden dann die Welt nicht in drei, sondern vier oder fünf Teile teilen müssen. Und das war übrigens genau dasselbe mit Kain und Hevel. Ja, wo die ersten zwei Brüder, der eine hat den anderen getötet. Wieso? Weil er nicht mit ihm teilen wollte. Übrigens, die Kommentatoren sagen, das ist so ein bisschen in uns drin, weil der Mensch wurde alleine erschaffen, wie wir gesagt haben. Und jeder kann sagen, die ganze Welt wurde für mich geschaffen. Also diese Habgier und diese alles gehört mir, es ist irgendwo in jedem von uns drin. Und dort wurde es quasi zum Ausdruck gebracht, dass der eine Bruder den anderen getötet hat, weil er nicht teilen wollte, dass der Ham seinen Vater noch kastriert hat, weil er es befürchtet hat, dass es noch weitere Erben geben wird. Ja, ein Drittel der Welt war für ihn nicht genug. Wollte mehr haben. Und also wir sehen, dass das Böse wurde beim Weiten nicht ausgelöscht. Das ist da geblieben.
Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Das Böse wurde nicht ausgelöscht. Und insofern, man würde das ja heute vielleicht modern, man würde das ja heute vielleicht modern übersetzen, soziales Verhalten, also mehr von der Soziologie her, soziales Verhalten, dissoziales Verhalten, antisoziales Verhalten, kriminelles Verhalten vielleicht auch, hätte also diese Begriffe und weniger jetzt sozusagen Begriffe, mit denen man, konservativ-rabbinisch irgendwo etwas auslegt aus alten Texten, die natürlich ihre historische Bedeutung haben und auch sozusagen höchst anregend sind. Also.
Es gibt noch weitere Fragen, sehe ich.
Ja, darf ich mal eine Frage nachschieben?
Ja.
Wenn ich die Noach-Geschichte lese, dann habe ich das Gefühl, dass es sich da um einen Mythos handelt. Man kann aus diesem Mythos mehr an Antworten herauslesen und herausnehmen, als hineingeben. Was meine ich damit? Es gibt gewisse Fragen, die darf man einfach nicht stellen. Zum Beispiel, was hat Noach mit den Eintagsfliegen gemacht? Er war ja immerhin 40 Tage unterwegs. Wieso haben die Löwen nicht die Lämmer gefressen? Das sind alles eigentlich verbotene Fragen. Die gehören in diese Noach-Geschichte nicht rein. Es ist, denke ich, eher ein Mythos. Und man muss darauf achten, was gibt die Geschichte her? Liege ich da richtig?
Nein, also nicht aus unserer Sicht. Also bei uns ist, also erstens ist es so, es gibt mehrere Ebenen, wie man die Tora versteht. Und die einfachste ist natürlich ist der Text, der vor uns liegt. Aber wir haben gesehen, dass vieles ist auch zwischen den Zeilen geschrieben. Und Fragen stellen darf man alle, also die werden auch gestellt in den Kommentaren und die werden auch beantwortet. Ich meine, Sie können ja auch fragen, wie hat er denn alle Tiere auf die Arche geschafft? Also irgendwie musste ja, ihr Selbsterhaltungstrieb ihnen einen Hinweis gegeben haben, dass die auf die, sich der, bitte auf die Arche begeben sollen. Und so wurde auch wahrscheinlich ihr Überleben dort gesichert. Weiß nicht, vielleicht hat er sie voneinander getrennt. Deswegen haben sie sich gegenseitig nicht gefressen. Wir haben ja auch gesehen, also gehört, dass sie in dieser Zeit nicht gepaart haben. Also da wurde auch ein Trieb unterbunden. Vielleicht auch der andere Trieb, das weiß ich nicht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Kommentare da drauf. Aber wir verstehen nicht nur diese Geschichte, alle Geschichten in der Tora, nochmal, ich spreche für orthodoxes Judentum und ich bin ein orthodoxer Rabbiner und was anderes kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also wir verstehen die Tora auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, es gibt diese homiletische Ebene und jede Geschichte der Tora bedarf Interpretation. Aber wir glauben, dass die Geschichte auch so, wie sie steht, stattgefunden hat.
Darf ich kurz was fragen nochmal? Ja. Und zwar vom Text ausgehend ist etwas, was ich ganz spannend finde. Da heißt ja, das alles Fleisch war verdorben oder hatte sich verdorben. Da steht ja Hashrit und dann bei Gott Mashrit. Das heißt, es ist genau das gleiche Verb, genau das gleiche Verbform. Und ich habe das für mich immer so gedeutet, dass Gott quasi das fortsetzt, was die Menschen getan haben mit ihrem Verhalten. Also quasi lese ich daraus, die Menschen müssen halt bereit sein, die Konsequenzen für ihr Verhalten zu übernehmen. Ja, und dann ja. Gibt nach der Flut eben so, dass es dann Regeln gibt, um dem ein bisschen vorzubeugen, dass es wieder so katastrophal oder desaströs wird. Habe ich das so gedeutet, wie auch das im Judentum gedeutet werden kann?
Ja, es ist sehr gut. Also das, gerade das mit demselben Wort. Maschid heißt eigentlich Abkommen, also von dem Weg.
Vom Weg abkommen.
Genau, der Mensch hat diesen Zerfall eingeleitet und Gott hat quasi es zu Ende gebracht. Also wie gesagt, das ist nicht... Es ist die logische Konsequenz daraus, weil es ging, der Mensch hat diesen Weg bergab gewählt und quasi Gott hat es zu Ende gebracht. Sehr gut.
Nochmal eine letzte Anmerkung von mir aus. Moses und Noah sind ja relativ wenig greifbare historische Gestalten. Über Moses als Menschen weiß man sehr wenig. Also selbst er ist, also es gibt ja das Buch von Freud, wo also Freud sagt, Moses sei ein Ägypter gewesen, ein wohlhabender Ägypter. Aber ich glaube, dass diese Theorie wird heute nicht mehr vertreten. Die ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem ist Moses also wenig historisch greifbar. Übrigens ja auch Jesus. Der ist in den Evangelien beschrieben, bei den Synoptikern, etwa 80 Jahre nach dem Tod. Insofern vermischt sich da Erzählung, Mythos, Erfundenes, Erdeutetes. Und hinzu kommt ja das Übersetzungsproblem von einer Sprache in die andere Sprache. Ich weiß nicht, ist die Bibel im Aramäischen ursprünglich geschrieben? Die Tora, das Alte Testament, in welcher Sprache ist es geschrieben? Und die Übersetzung dann etwa in einen lateinischen Text bringt ja sofort wieder neue Schwierigkeiten. Nur mal ein Beispiel, wenn es dann heißt, in der katholischen Lehre, du bist Petrus der Fels, auf den will ich meine Kirche bauen. Und die nächste Übersetzung heißt, du bist der Fels, auf den will ich meine Gemeinde aufbauen. Und daraus wird hergeleitet dann ein Papsttum und mit all den vielen, ja zum Teil auch kriminellen Vergehen und dem Kampf um die Investitur, wer darf Bischöfe und so einsetzen. Also insofern unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Sprachebenen und eine fast willkürliche, könnte man sagen, Form der Auslegung oder sehr vielschichtige, um es freundlicher zu sagen.
Okay.
Ich würde gerne, wenn es gestattet ist, zur Sintflut zurückkehren. Sie haben gesagt, Herr Rabbiner, Gott hat sich nicht zu rechtfertigen. Schön. Wenn Gott dem Menschen Geist von seinem Geist gegeben hat und der Mensch mit Hilfe dieses Geistes Gott Fragen stellt und ich dann abgebürstet werde, ich habe mich nicht zu rechtfertigen, dann kann mich das nicht zufriedenstellen. Das ist das eine. Das andere ist, die erste Schöpfung mit Adam und Eva. Gott hat gesehen, was daraus geworden ist. Es ist schiefgegangen. Als allwissender Gott hätte er das eigentlich sehen können. Aber gut. Dann macht er dasselbe nochmal, dasselbe Experiment mit Noah. Und es geht wieder schief. Es gibt ein schönes Diktum von Albert Einstein, bekanntermaßen auch Jude. Es ist verrückt, die Dinge gleich zu machen und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Was würden Sie Einstein darauf erwidern?
Ja, erstens, es ist ja nicht alles gleich, weil wenn man die Vorgeschichte kennt, dann ist es schon ein bisschen anders, oder? Also nehmen wir an.
Es ist nicht anders, es ist schiefgegangen.
Richtig, es ist schiefgegangen. Vielleicht
die ersten beiden, aber die Kinder von Adam und Eva, einer schlägt den anderen tot. Und
so aber der Mensch ist anders, verstehen Sie? Weil, nehmen wir an, jemand geht in einen Laden und stiehlt irgendwas und dann wird er geschnappt. So, jetzt wird er freigelassen. Und jetzt geht er wieder in den Laden. Also es ist jetzt nicht mehr derselbe Mensch, der, bevor er geschnappt worden ist, in den Laden gegangen ist. Geben Sie mir da recht? Und jetzt kann man sehr wohl hoffen, dass er sich verändert hat. Ja, so funktioniert unser Rechtssystem. Deswegen werden Menschen aus den Gefängnissen freigelassen. Dennoch gibt es welche, die denselben Fehler dann erneut tun. Davon sind wir nicht versichert. So ist der Mensch.
Warum hat dann Gott mit demselben Menschen, begabt mit dem freien Willen, dieses selbe Experiment noch einmal gemacht? Wohlwissend, auch das muss schief gehen. Warum?
Noch einmal, weil es dann nicht mehr derselbe Mensch ist.
Er ist aber derselbe Mensch ausgestattet mit Verstand, mit dem freien Willen, Gutes und Böses zu tun. Insofern ist es derselbe Mensch.
Nein, weil er jetzt die Vorgeschichte kennt.
Was wäre denn die Konsequenz gewesen, alle Menschen auszulöschen und gar keine Menschen zu haben?
Wahrscheinlich wäre das die bessere Lösung gewesen.
Und wer hätte dabei was gelernt?
Ja, genau den Schluss. Das ist das Bessere gewesen, wäre ein einmal schiefgegangenes Experiment nicht zu wiederholen.
Wissen Sie, es gibt im Talmud, es gab zwei sehr große Talmud-Schulen, Beit Hillel und Beit Shammai. Ich weiß nicht, ob Sie was davon gehört haben. Und sie waren ständig unterschiedliche Ansichten, haben sich gegenseitig gestritten. Und eine Diskussionsfrage bei denen war, ob es von vornherein gut wäre, für den Menschen erschaffen zu werden oder nicht. Also es ist ungefähr dieselbe Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen. Jetzt so im Nachhinein aus betrachtet. Und dann steht, sie haben 3,5 Jahre haben sie darüber diskutiert und am Ende haben sie abgestimmt und sind sie zu dem Entschluss gekommen, es wäre besser, wenn der Mensch nicht erschaffen wäre, weil wir so sind, wie wir so sind. Aber es steht, wir sind erschaffen worden und aus diesem Grund muss ein Mensch, also im Original heißt es, je paspeshbe masav, ve maschmeshbe masav. Also übersetzt, nochmal übersetzt, wir können das nicht sehr gut übersetzen, heißt, jeder Mensch muss seine Taten kontrollieren. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Ausdrucksweisen? Also die Kommentatoren erklären, dass es so, also wenn wir zum Beispiel in einen Laden gehen, möchten uns einen Pullover kaufen. Zuerst teilen wir die Pullover visuell in die, die uns gefallen und die, die uns nicht gefallen. Und dann gehen wir zu denen, die uns gefallen, und dann fangen wir an, den Stoff zu füllen oder es anzuprobieren, ja, also zu füllen, woraus es gemacht worden ist. Und genauso sagen sie, müssen wir, das sind die zwei unterschiedliche Ausdrucksweisen, genauso müssen wir mit unseren Taten umgehen. Einmal müssen wir sie in gute und schlechte teilen, das tun wir, tun die meisten von uns. Das ist dieses visuelle Teilen. Aber auch die guten Taten müssen wir fühlen, woraus sie gemacht worden sind, mit welchen Absichten diese guten Taten begangen werden. Und das ist unsere Aufgabe, so sagt der Talmud. In der Tat, ja, wir sind alle Menschen, wir menscheln alle, wir begehen Vergehen, wir machen Dummheiten, wir sündigen und so weiter. Aber unsere Aufgabe ist es, möglichst unsere Taten zu überprüfen und darüber zu eruieren und versuchen, zum Guten sie zu wenden.
Ich würde gerne auf das Problem von Antonius zurückkommen, der gesagt hat, es handelt sich um mythische Erzählungen. Nun hat er sich in der christlichen Theologie, vor allem in der protestantischen, Anfang des 18. Jahrhunderts eine historisch-kritische Bibelkritik gegeben, die den Widersprüchen in den Evangelien nachgegangen ist. Und dadurch ist eins nach dem anderen ins Rutschen gekommen. Das ging sogar so weit, dass ein Göttinger Professor, Lüdemann, sogar die Auferstehung angezweifelt hat, weil das mit historisch-philologischer Kritik nicht zu halten ist. Daraufhin hat er seinen Lehrstuhl verloren. Meine Frage ist, gibt es so eine historisch-kritische Bibelkritik auch bei Ihnen? Sie gehören ja der orthodoxen Richtung an und Sie haben vorhin gesagt, das, was da geschildert ist, nehmen Sie wörtlich als historische Tatsache. Gibt es in der jüdischen Theologie eine solche historisch-kritische Bibelkritik, also nicht nur eine Kritik, die den verschiedenen Redaktionen der hebräischen Bibel nachgeht, sondern sie historisch beurteilt auch, sodass der Schluss getroffen werden müsste, es sind faszinierende Erzählungen, aber eben mythische Erzählungen, literarische Zeugnisse, geschaffen aus dem Geist der Zeit, die Antworten geben auf Fragen, die damals die Zeit gestellt hat, die aber heute, 3000 Jahre später, nicht mehr die Geltung haben können. Kurz noch einmal, gibt es eine solche historisch-kritische Bibelkritik bei Ihnen? Oder wenn es sie gibt, distanzieren Sie sich davon?
Also erstens, zu den Grundlagen unseres Glaubens gehört, dass die Tora, also wir haben 13 Grundprinzipien, die von Rambam verfasst worden sind, und an die, also jeder orthodoxe, traditionelle, gottesfürchtige Jude quasi glauben soll. Und eins davon ist, dass die Tora in ihrer Gesamtheit von Gott gegeben worden ist und von Moses aufgeschrieben wurde. Das bedeutet, wir glauben, bei uns gibt es auch keine verschiedenen Redakteure. Es gab nur einen Redakteur und das war Gott. Zweitens, jedes Wort der Tora ist heilig und darf aus diesem Grund nicht verändert werden. Und aus diesem Grund, dass, wenn selbst ein Buchstabe in der Tora-Rolle fehlt oder zu viel ist oder falsch ist, diese Tora nicht mehr für den Gottesdienst tauglich ist, weil sie nicht in ihrer Gesamtheit vollständig ist. Bedeutet, jeder Buchstabe ist heilig, jeder Buchstabe darf nicht von dem Ort entfernt werden, wo er ist. Und ja, ich glaube, daraus resultiert die Antwort auf Ihre Frage. Jedoch, Jedoch, der Talmud, eine der Aufgaben von Talmud ist, die ganze scheinbaren Widersprüche in der Tora zu finden und sie aufzudecken und sie zu erklären. Ja, das gibt es durchaus schon. Also wir sehen, dass es hier scheinbare Widersprüche sind, aber die sind dazu da, um uns dazu zu bewegen, darüber nachzudenken. Damit möchte uns die Tora auf irgendwas hinweisen. Genauso, wenn ein Wort zu viel ist oder zu wenig oder ein Buchstabe extra ist oder fehlt und so weiter. Das alles ist ein Hinweis, dass diese Stelle einer Interpretation bedarf. Und damit beschäftigt sich meistens auch der Kommentator Rashi. Deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil er uns quasi die Stellen zeigt, die Interpretation bedürfen. Was verstehen Sie, wenn Sie über christliche Bibelkritik sprechen, es sind zwei unterschiedliche Welten. Also erstens, die ganze Bibel, christliche Bibel, basiert sich auf einer Übersetzung. Und eine Übersetzung, das haben wir gerade auch von Antonius gehört, ist auch einfach nur eine Art der Interpretation. Und wie können Sie Fragen auf Interpretation der Interpretation stellen und sie miteinander vergleichen und so weiter? Aus diesem Grund ja, bestehen wir auch darauf, dass alle Texte im Original gelernt werden. Weil ein Wort kann unterschiedliche Bedeutungen haben, wie in jeder Sprache. Und der Übersetzer muss sich für eine der möglichen Bedeutungen entscheiden. Das heißt, wenn Sie wirklich die Aussage verstehen wollen, können Sie niemals auf die Interpretation, also auf die Übersetzung zurückgreifen.
Also Sie können sich darauf verlassen, dass die protestantischen Theologen, die Vertreter der historisch-kritischen Bibelkritik, durchaus sehr gut Hebräisch konnten und da Widersprüche aufgedeckt haben, die sich nicht eskamotieren lassen mit allerlei sophistischen Interpretationen. Sie stellen sich mit dieser Meinung auf den Standpunkt der muslimischen Theologie, wo ja jegliche historisch-philologische Kritik am Koran verboten ist. Warum? Weil die gesehen haben, was ins Rutschen kommt, wenn man nur ein klein bisschen erlaubt davon. Es kommt alles ins Rutschen. Deswegen ist es strikt verboten. Beim Koran ist jedes Wort heilig, wie in der Tora eben auch. Und deswegen müssen Sie schlichtweg, wenn Sie das als historische Tatsache sehen, daran glauben und dürfen keine Kritik zulassen. Und wenn Kritik da ist, wird das irgendwie ja, ziemlich sophistisch interpretiert. So wie etwa zum Beispiel, warum Noah 100 Tage warten musste, bis er bis die ganze Mannschaft und die Tiere die Arche verlassen konnten, weil erstmal sauber gemacht werden musste und so weiter. Das sind alles Gründe, die nicht besonders befriedigend sind. Und was das schiefgegangene Experiment bedeutet, um damit zum Schluss zu kommen, eine Anekdote. Es treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, wie geht's? Sagt der andere, schlecht. Ich habe Homo sapiens. Sagt der erste, beruhige dich, das geht vorüber.
Gut. Also erstens zu behaupten, dass ich mich auf die Ebene von Koran stelle, ist falsch, weil geschichtlich ist diese Aussage einfach nur falsch, weil wir sind schon ein bisschen früher als Islam da gewesen und das gehörte immer zu unseren Grundsätzen, dass die Tora darf nicht auf die menschliche Ebene gebracht werden, weil sie von Gott gegeben wurde. Das ist das, was wir glauben. Und das ist Grundstein von unserer Religion, dass wir die Tora im Berg Sinai von Gott erhalten haben.
Pardon, das ist genau dieselbe Argumentation, die man von Muslimen hört, dass der Koran dem Mohammed vom Gott oder vom Erzengel Gabriel gepredigt worden ist, er sie aufgeschrieben hat, obwohl Mohammed Analphabet war. Wissen Sie, mit dieser Argumentation kommt man immer durch. Aber nicht bei mir.
Das ist gut. Wir sind auch gut 3.500 Jahren damit durchgekommen. Und ja. Wir beklagen uns auch nicht. Und wir müssen auch bei Ihnen nicht durchkommen. Damit können wir auch sehr gut leben. Ich hoffe, Sie entschuldigen mich dafür. aber das macht uns absolut nichts aus. Und das, was wir haben ja auch die Schlüssel bekommen, wie man die Tora richtig interpretiert. Ja, dass es gibt bestimmte 13 Regeln, wie die Tora interpretiert wird. Sie werden, diese Regeln werden von Talmud angewendet und ich bin mir sicher, dass die protestantischen Theologen sehr gut Hebräisch gekannt haben, aber trotzdem, eine Sprache zu studieren ist anders als eine Sprache zu leben. Ja, wenn Sie irgendwo im Theologiestudium Hebräisch studieren, dann heißt das nicht, dass Sie die Sprache genauso fühlen können, wie es zum Beispiel meine Kinder machen können, die ab 3 Hebräisch lesen und schreiben können und verstehen. Sehen Sie da den Unterschied? Wir leben dieses Wort, wir lesen diese Geschichten tagtäglich und für uns ist es nicht irgendwas Entferntes. Ja, Sie haben gesagt, wir kennen Person Moses nicht. Wir kennen ihn sehr wohl. Also wir haben so viele Geschichten über ihn und so viele Kommentare darauf und Kommentare auf Kommentare, dass diese Person für uns sehr real ist und nicht nur irgendein Mythos aus der Geschichte. Und genau, und von hier, aber selbst wenn Sie das nicht wörtlich nehmen, es ist, deswegen habe ich auch diesen Vortrag auf unterschiedlichen Ebenen gegeben, selbst wenn Sie das nicht wörtlich nehmen, gibt es trotzdem eine Menge, was Sie daraus auch für das alltägliche und heutige und aktuelle Leben lernen können. Und leider machen das nicht viele.
Ja, ich entnehme sehr viel an Weisheit, auch den antiken Mythen, den Epen Homers. Und insofern natürlich auch aus der hebräischen Bibel, ganz klar. Aber ich frage mich, was bedeutet das für mich jetzt, 3000 Jahre später? Was bedeuten diese mythischen Erzählungen für mich jetzt? Die geschrieben sind in einer Gesellschaft, die eine Hirtengesellschaft war, nicht, mit den 10 Geboten zurechtkam und heute funktioniert das nicht mehr.
Ja, also erstens, wir sind niemals mit 10 Geboten zurechtgekommen. Wir haben 613 Geh- und Verboten bekommen. Das Nummer 1. Nummer 2, die Lehren, die auch ich im Vortrag gesagt habe, die sind sehr, sehr aktuell. Zum Beispiel, als die Menschen irgendwelche Errungenschaften oder Erfindungen gemacht haben, dass es ihnen sofort zu Kopf gestiegen ist und dass sie sofort Gott vergessen haben, dass die Moral in der Gesellschaft nachgelassen hat, weil sie sich selbst irgendwo für Gott gehalten hatten. Also schauen Sie, was seit der Zeit der Industrialisierung passiert in der Welt und wie die Religionsgemeinschaften schwinden in ihren Zahlen und so weiter, weil alle sich plötzlich für sehr sophisticated, ja, also für sehr, wer ist auf Deutsch, vorangeschritten halten und so weiter und diesen Geschichten nicht mehr daraus lernen wollen. Ja, der Mensch, das ist ihr Experiment, ja, dass der Mensch vergisst sehr, sehr viel oder sehr oft oder sehr schnell, was die Geschichte angeht. Schauen Sie, es passiert gerade ein Krieg in Europa. Ja, vor kurzem haben alle geschrien, nie wieder, es wird keinen Krieg in Europa geben. Was passiert gerade? So viel zu Ihrem Experiment und was wir aus der Geschichte lernen können. Sie können aus jeder Geschichte lernen. Natürlich können Sie aus allen Mythen lernen und so weiter. Aber das ist unser Kern. Wir glauben, dass es uns von Gott gegeben worden ist. Ich lese gerne auch griechische Mythen oder gucke mir irgendwelche Filme, woraus man etwas lernen kann. Aber in erster Linie schöpfe ich mein Wissen von hier. Und ich glaube, dass das an ihrer Aktualität niemals verloren hat und auch niemals verlieren wird.
Gut, ich danke Ihnen, möchte die Diskussion nicht okkupieren. Danke Ihnen für den Vortrag, jetzt ein bisschen der für mich in vieler Hinsicht sehr aufschlussreich war.
Vielen Dank Ihnen.
Ich würde gerne jetzt diese Diskussion ein bisschen einen Punkt machen und mich erstmal sehr bei Rabbiner Rabil bedanken Ich fand diese letzte Diskussion sehr bereichernd. Und ich hoffe, erstmal bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Rabbiner, und bei allen, die noch dabei sind und dabei waren, auch hier im Raum. Und hoffe ich, dass wir bald Sie hier auch in Person haben und nicht nur per Zoom.
Vielen Dank für die Organisation, für die Einladung, und ich hoffe auch, dass wir uns bald in Person sehen, und dann kann ich vielleicht besser mit einzelnen Leuten im Anschluss diskutieren über
Spitze.
Genau, über Witze und über Themen, die vielleicht nicht für alle interessant sind oder alle betreffen. Aber es hat viel Spaß gemacht, wie immer, und hoffentlich bis bald.
Ja, genau, so meine ich. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und dass Sie sich gut erholen von der Krankheit.
Vielen Dank.
Tschüss, schönen Abend.
Ihnen auch. Tschüss.
Danke.